Wir haben ja letzten Sonntag ein Stück Gemeinde gesehen, und zwar ein Stück Gemeinde im Außerverhältnis, wie sie nach außen wirkt. Da war ja auch sehr wichtig diese Absonderung. Was tut die Gemeinde, was tut sie nicht, was ist der Wille Gottes? Aber ich möchte jetzt heute die Gegenseite betrachten. Nicht die Gemeinde in ihrer Außerwirkung, sondern die Gemeinde in ihrem Innern. Und zwar, ich möchte nicht über die Organisation der Gemeinde etwas sagen. Beispiel, dass die Gemeinde von Gott her, das ist der Wille Gottes, über Älteste geleitet wird, gehorsam gegen Gemeindelinie und solche Dinge, das ist Geizproblem, Rolle der Frau, Rolle des Mannes und das alles. Ich möchte auch nicht über die Gnadengabe reden, über die Geistesgabe, die Gott gibt, nach Epheser 4, von Vers 11 bis 16, wie das alles zusammenwirkt, wie eine Einheit, um das hervorzubringen, was Gott will. Das möchte ich nicht im Zentrum haben, sondern mir geht es um was völlig anderes, und zwar, mir geht es darum, was das einzelne Glied, ich und du, für eine persönliche Beziehung zum Herr Jesus haben. Da geht es um was ganz Privates, um was ganz Persönliches, und die Bibel beschreibt nämlich auch vom Wesen der Gemeinde her nicht nur diese menschlichen Dinge, nicht nur diese organisatorischen Dinge, die sind ja bei uns oft im Vordergrund, sondern sie beschreibt etwas und sagt, da ist eine Beziehung zwischen Herr Jesus und dem Einzelnen. Nun müssen wir nüchtern sein und sachlich sein. Diese Beziehung entsteht in der Sekunde, wenn sich ein Mensch bekehrt. Das heißt, wenn der Heilige Geist, sprich, wenn Gott in seinem Erbarmen durch den Heiligen Geist am Herzen eines Menschen arbeitet, ihn zum Herr Jesus zieht, ihn von Sünde überführt, dass er plötzlich in sich geht, in dem Moment, wenn er dann die vollkommene Erlösung, dieses Opfer als Gnadegeschenk mit dieser bußfertigen Haltung annimmt, die Bibel sagt ja, tut Buße und glaubt. Wenn er das im Glauben dann annimmt, dann beschreibt die Bibel, dass dann die Wiedergeburt ausgelöst wird. Das ist keine Sache, die ich tue, sondern ich reagiere nur auf etwas, was Gott an mir tut. Und in dem Moment, wie das passiert, bin ich ihre Stellung Gott gegenüber. Ich bin dann, und das ist wichtig, ich bin ein Kind Gottes. Das ist die eine Seite der Wahrheit. Ich bin aber gleichzeitig Eigentum Jesu. Darum betont die Bibel immer wieder Gott, unser Vater, und der Herr Jesus, unser Herr. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Das eine ist die Kindschaft, dass ich ein Gotteskind bin, dass ich gerettet bin, dass ich im Himmel im Vaterhaus sein werde. Und das zweite ist, dass der Herr Jesus jetzt Herr meines Lebens ist, der mein Leben jetzt steuert und dass er jetzt im Endeffekt das Sagen hat. Aber es gibt eine dritte Sache. Das ist mit beiden untrennbar verwoben, mit diesen zwei Seiten. Und zwar, das ist einfach meine persönliche Beziehung zum Herr Jesus. Und da sagt Paulus etwas, und das hat mich tief erschüttert, in 2. Korinther 11, Vers 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Wisst ihr, und das ist jetzt der Unterschied. Der gewaltige Unterschied. Einmal habe ich Gott als mein Vater, dann habe ich der Jesus als mein Herr, diese zwei Seiten der Medaille. Und jetzt kommt der dritte, die alles überlagert. Und zwar sagt ganz klar, sein Ziel ist es, Christus eine keusche Jungfrau zuzuführen. Jetzt kommen wir zu das, was wir nachher sehen werden, was einem Hohelied ausgedrückt ist, dieses Verhältnis zum Herr Jesus, das sich darstellt als Gesamtgemeinde, aber da ist ja jeder ein Glied davon, das sich so darstellt, wie wenn eine Braut, die vor der Vermählung steht, ein Verhältnis zu ihr, also Verhältnis in Anführungszeichen, eine Beziehung zu ihrem Bräutigam hat und sehnlichst auf ihn wartet als Jungfrau. Das ist das, was die andere Seite der Medaille ist. Und das liegt mir sehr stark am Herzen. Die Bibel sagt nämlich hier, das ist der göttliche Eifer. Das ist der Eifer Gottes. Das heißt, Gott will das. Wisst ihr, wir sind in ihrer Zeit, auch jetzt durch das Fortschreiten der Endzeit, da wird immer mehr theoretisch über Lehren, über bestimmte Dinge, über Praxis, über alles Mögliche wird rumdiskutiert und rumgestritten. Aber das ist nicht das Problem. Es gibt eine ganz persönliche Sache. Und ich behaupte jetzt einfach aus der Erfahrung bei mir selber und aus jahrelangem Bibelstudium, wenn dieses persönliche, bräutliche, diese Herzensstellung der Keuschheit dem Herr Jesus gegenüber nicht da ist, dann hat es als Folge, dass überall Probleme auftreten. Und diese Probleme beziehen dann auch letztendlich die mangelnde Absonderung, falsche Lehre, die betreffen dann alles. Sagen wir, eine Wurzel des Übels ist, wenn dieses bräutliche, heilige nicht da ist, wenn diese Herzensstellung, wie eine Verlobte, die in aller Keuschheit auf ihren Bräutigam wartet, wenn das nicht da ist. Mir wird es immer bewusster, je älter ich werde, das Evangelium ist keine Sache. Zuerst einmal ist das Persönlichste des Persönlichen, wenn er mich rettet, wenn das Blut Jesu meine Sünden abwäscht. Und dann kommt ein ganz gewaltiger Block. Und dieser Block ist noch persönlicher. Jetzt geht Paulus hin, müssen wir die Bibel ganz kindlich eifältig lesen. Jetzt geht Paulus hin und sagt bei Korinth, wir wissen ja, was Korinth für eine Truppe war, gell? Gardner, ein amerikanischer Prediger, hat ein Buch geschrieben, The Corinthian Catastrophe. Das heißt, ist dann übersetzt worden von der Sibylle Belton und das in Deutsch hieß es dann, gibt es nur als Manuskript, hieß es dann, Korinther sind unter uns. Und hat dann nachgewiesen, wo sie überall völlig daneben lagen. Und wenn du das liest, dann erschrickst. Also es fällt dir beim Bibellesen gar nicht auf. Also die waren fast überall daneben. Aber zu so einer Truppe, und zwar im zweiten Brief, nicht im ersten, der zweite ist ja seelsorgerlich, sagt er jetzt plötzlich etwas. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung, könnte man übersetzen, euer Denken, verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Und das ist das Problem. Die Einfalt, da steht jetzt nicht das Wort, das sonst für Einfalt steht, sondern da steht das Wort, das bedeutet in der Tiefe auch Schlichtheit, Unkompliziertheit. Also das meint kein komplizierter Glaube, keine komplizierte Hingabe, sondern einfach, schlicht, normal. Eine Braut ist in der Regel, ich bin keine Frau, ich war der Bräutigam, von daher ist es ein bisschen anders, aber eine Braut ist in der Regel eine bestimmte Erwartungshaltung. Und eine Braut hat genaue Vorstellungen. Dass die dann später enttäuscht werden, das ist normal, das ist nämlich der Mensch. Wieso, der Mensch ist ja das Problem. Aber sie hat eine bestimmte Erwartungshaltung. Sie hat ein brennendes Herz ihrem Bräutigam gegenüber. Und so letztendlich beschreibt die Bibel das. Nicht sagt Paulus, da gibt es nur eine Gefahr. Ich habe es immer überlesen. Da gibt es nur eine Gefahr, dass du diese Schlichtheit, diese Einfachheit, dieses bräutliche Herz, diese Gesinnung dem Herr Jesus gegenüber verlierst. Und jetzt sagt er, das ist das Übel. Und er erklärt dann und sagt, das kommt unter anderem zustande, Vers 4, wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, habt ihr das gut ertragen. Er sagt also, der Teufel setzt da Mittel dazu ein, um mich von dieser Einfalt wegzubringen. Als ich bei mir feststellte, dass ich von dieser Einfalt am Herr Jesus gegenüber weg war, da bin ich zuerst mal erschrocken. Wisst ihr, wenn mir jetzt jemand gepredigt hätte, tu Buße, tu jede Lauheit von dir, und alles sei ganz radikal. Es hätte nicht einmal annähernd so viel bewirkt, wie als ich plötzlich erkannte, dass die Bibel hier diese bräutliche Herzenshaltung meint, als ich plötzlich merkte, wie weit ich da schon weg bin davon. Du wirst ja zur Maschine, auch in dieser Welt, da wirst du erzogen, du wirst zur Maschine erzogen, die funktioniert. Aber das genau das meint die Bibel nicht, dass das sei soll, sondern sie sagt, der Teufel bringt einen falschen Jesus, einen Jesus, der andere Dinge tut, andere Dinge fordert, andere Art hat, die Gemeinde zu weiden, wie es die Bibel sagt, ein anderer Geist, ein Geist, der zum Beispiel, statt die Leute zu stabilisieren, sie umwirft. Ein Geist, der nicht Jesus verherrlicht, sondern Menschen verherrlicht, Lehrer verherrlicht. Und ein anderes Evangelium, das nicht mehr das Evangelium des Sünders ist, dass Gott alle retten will und dass Gott bereit ist, jedem das hier zu geben, was wir jetzt nachher sehen werden. Das heißt, es ist normal. Das ist nicht die Elite, sondern das sind die Normale. Und er sagt dann auch, Vers 13, da setzt der Teufel falsche Apostel ein, betrügerische Arbeiter und so weiter. Also es wird hier alles probiert, um die Gemeinde aus ihrem einfältiger Stand. Und die Gemeinde sind wir, das sind die Gläubigen. Wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft, dass sie aus der Haltung in Christus, aus dieser einfältigen Stellung ihm gegenüber herausgeworfen werden. Einmal sagt Paulus in Philipper 1, Vers 9. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis. Da steht dann Vollerkenntnis eigentlich. Und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter, da steht jetzt andere Wort für Lauterkeit, das wo meint, wie im Sonnenlicht beschienen, ohne einen Fleck, vollkommen durch und durch recht, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Ehre und zum Lob Gottes. Er sagt jetzt praktisch, wenn man die Liebe Jesu Christi hat, in dieser bräutlichen Gesinnung ist, Gott gegenüber und dem Menschen gegenüber, dann sagt er, dann wird das, wenn es in der richtigen Weise gehandhabt wird, überströmen in einen Zustand der Vollerkenntnis. Das heißt, ich habe dann ein Urteilsvermögen, das so ist, dass ich genau prüfen kann, worauf es ankommt. Das heißt, jetzt kommen wir zum Problem. Auf was kommt es an im Verhältnis zum Herrn Jesus? Mir ist aufgefallen, wie die Gemeinde Jesu sowas nicht mehr verkündigt, sowas auch nicht mehr lehrt, sondern es wird alles auf sachliche Dinge rübergezogen. Wieso wissen heute eine Gemeinde, die ganz viel Material hat, viel mehr wie unsere Vorfahren, und sie hat ganz viel Kopfwissen. Sie hat einen Wasserkopf. Sie hat einen Kopf voll Wissen, aber sie hat nicht dieses eifältige, bräutliche, sie hat nicht dieses, worauf es ankommt, sie hat nicht dieses Schlichte, dieses Einfache, das mich, und jetzt kommen wir zum interessanten Punkt, das mich in einen Zustand geistlich, innerlich versetzt, das sagt die Bibel, dass ich ohne Anstoß bin, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Das heißt, das ist auch das Mittel, um bereit zu sein, wenn er kommt. Und ich glaube nicht, dass die Wiederkunft Jesu sich noch so lange hinzieht, wie es nur die Leute, die teilweise die Lieder, wo wir gesungen haben, oder die Dinge, als die große Erweckung war, wie es bei denen war. Sondern ich glaube schon, dass wir sehr weit sind. Und da sagt er jetzt ganz nüchtern, es ist wichtig, dass man sieht, worauf es ankommt. Und was sagt der Paulus dann? Auf die Einfachheit, auf die Schlichtheit, auf die ganz einfache Beziehung, dass die da ist. Ein Beispiel. 1. Petrus 3,15 sagt, wir sollen Gott in unserem Herzen heiligen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in eurem Herzen. Das heißt, es ist etwas, das sich nur in meinem Herzen abspielt. Ein Beispiel. Ich greife mal vor, weil wer so eine Haltung hat, der hat ein Verhältnis zum Herrn Jesus, dass er glaubt. Der hat ein Verhältnis zum Herrn Jesus, wie ein Braut zum Bräutigam. Und ich glaube dann, was er sagt. Ich glaube, dass er es auch tut. Die vertraut dann kindlich eifältig. Und man muss es einfach nüchtern sachlich sehen. Ein Beispiel, da waren Bauern. Das war nicht in Deutschland, wo man dann, es gibt ja viele Gegenden in dieser Welt, wo man bewässern muss. Und der hat seinen Acker bewässert. Es war ein Gotteskind, ein gläubiger Bauer. Der hatte einen Nachbar, das war ein Schlitzohr. Schlitzohr ist Betrüger. Ihr wisst, wo das herkommt. Man hat früher der Ohrring eines Mannes, wenn er als Betrüger überführt worden ist, mit einem Ruck rausgerissen, dass der Ohrlappe geschlitzt ist und dass man praktisch jeder, der eine Ahnung hatte von dem, der hat sofort gewusst, das ist ein Schlitzohr, das ist ein Betrüger. Also von daher kommt dieser Ausdruck. Und dieser Mann, der Nachbar, der war immer schlau. Immer wenn der unter größter Mühe seine Bewässerungsanlage praktisch hochgepumpt hat, hat er, und der war schlau, hat er eine Stelle gesucht und hat er reingestochen und ist das Wasser in seinen Garten geflossen. Und der Gläubige war dann empört. Das ist ja auch normal, wir sind ja immer noch Menschen, auch wenn wir Gotteskinder sind. Und er hat dann, ich weiß nicht mehr, hat er sich mit einem anderen Gläubigen beraten, hat es ihm Gott klar gemacht. Auf jeden Fall kam plötzlich die Erkenntnis, dass er einen Fehler macht. Matthäus 5. Wenn der Herr Jesus sagt, wenn dich jemand auf die linke Backe schlägt, dann gib ihm die rechte. Wenn dir jemand ein Kleidungsstück wegnimmt, dann gib ihm das nächste Kleidungsstück, das, der Mantel, das dazugehört, noch dazu. Das ist ja das, was ich meine mit dieser kindlichen Eifer. Das tun wir ja alle nicht. Wenn wir es ja in Wirklichkeit gar nicht glauben. Der hat es getan. So was der gemacht hat. der hat doppelt geschuftet, hat seinen Garten bewässert und als er fertig war, hat er das Gleiche nochmals getan und pumpt wie verrückt und hat das Wasser in den Garten seines Nachbarns geleitet. Und als der Nachbar das sah, war völlig schockiert. Dann ist er zu ihm gekommen und gesagt, warum tust du das? Und dann hat er ihm vom Herr Jesus erzählen können und kurze Zeit darauf hat der Mann sich bekehrt. Ich weiß nicht, ob der sich bekehrt hätte, weiß ich ja nicht, wenn nicht dieses bräutliche Handeln eines eifältigen Gläubigen gewesen wäre. Das ist so ein Beispiel. Und Jakobus 4, Vers 8 sagt wieder das Gleiche. Es hängt eigentlich alles von unserem Herz ab. Es ist das, wie unser Herz dem Herrn Jesus gegenübersteht. Er sagt hier, so naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Er sagt, das kommt vom geteilten Herzen. Das kommt daher, wenn der Mensch nicht völlig einmal Jesus ausgeliefert ist. Und da gehört auch Epheser 4 dazu. Wisst ihr, wir können strahlend lehrmäßig lesen, wie der Leib des Christus funktioniert, die Gnadengabe, die Gelenke und auch die Glieder, wie das alles geht. Ich behaupte jetzt einfach, wenn die bräutliche Gesinnung nicht da ist, dann ist hier in der Regel eine Störung in der Funktion. Weil, wenn ich die Stimme des Hirten gar nicht höre, nicht, weil man mir sie nicht sagt, weil man mir sie nicht verkündigt, nicht, weil Gott sie mir nicht darbietet in der Bibel, beim Bibellesen, sondern weil ich nicht drauf höre, und zwar, weil ich nicht lebe wie eine Braut, die voll Spannung ist und Bräutigam gegenüber. Habt ihr schon mal eine Braut gesehen, die nicht voll Spannung ist und Bräutigam gegenüber, die nicht voll Erwartung ist, die nicht strahlende Augen hat, die nicht begeistert ist? Ich sag mal so, wenn das nicht da ist, dann ist es vielleicht besser, sie heiraten nicht. Ich bin nochmals, ich sage es ausdrücklich, kein Braut, sondern Bräutigam. Als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich gesponnen. Sage ich ganz ehrlich. Ich habe mir eine Krankheit eingeholt, weil ich in Halbschuhe im tiefsten Schnee ihr nachgelaufen bin. Und das ist, habe ich heute noch am Hals. Ich wollte Überbleibsel für alle Zeiten. Aber wisst ihr, was das Interessante ist? Es hat mich nicht gereut. Nicht gereut. Wisst ihr, und das meine ich, wenn ich so dem Herr Jesus gegenüber bin, dann höre ich doch seine Stimme. Dann höre ich doch, was er sagt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das hörende Ohr kommt von dieser bräutlichen Herzenshaltung, die im Herzen drin ist. Und Römer 12 erklärt Paulus mal, wie man den Wille Gottes, wie man mit dem umgeht und sagt, ich ermahne euch nur, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger oder wortgemäßer Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Da haben wir wieder der Sinn, die Einstellung. Damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Dann sagt er in Vers 3, wir sollen doch im Maß des Glaubens Bescheidenheit an den Tag legen. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich behaupte jetzt einfach etwas. Wenn die erste Liebe weggeht, ist ein Erfahrungswert, die Bibel beschreibt es auch, das ist ein Erfahrungswert. Wenn die erste Liebe weggeht, wenn man mal gläubig ist, dann kommt man in einen Zustand. Und jetzt sage ich es einmal ganz, ganz deutlich. Auch die Leute, die nach außen als die Entschiedensten der Entschiedenen wirken, haben das Problem. Das hat jeder. Da kommen wir in der Regel in einen Zustand, wo Gebet, Bibellesen zu meinem Lebensinhalt wird, zum Zentrum meines Lebens. Aber ich kann Gebet und Bibellesen zum Zentrum meines Lebens gemacht haben und trotzdem keine bräutliche Gesinnung am Herr Jesus gegenüber haben. Wir denken, wie man bei mir in meinem Gewerbe auf der Bank gedacht hat, Landesbank, wenn du gut geschult bist, wenn du intelligent bist, wenn du deine Sache im Griff hast und das dann pragmatisch lösen kannst und das durchziehst, wenn du ein Problemlöser bist, das war ein entscheidender Punkt, dann ist alles bestens. Aber genau das funktioniert im Reich Gottes nicht. Du kannst noch so viel Bibelerkenntnis haben. Du kannst noch so viel Wissen haben. Du kannst noch so viel tun für den Herrn. Das sagt ja nichts darüber aus, wie dein Verhältnis zu ihm ist. Bist du bräutlich? Wisst ihr, und da kommen wir zu einem ganz kitzeligen Punkt. 2. Korinther 8, Vers 5 sagt nämlich etwas. Und ich denke, da haben wir die Bibelstelle, wenn man das Bräutliche des Herzens nicht sieht, vergessen hat. Da steht: Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin Zuerst dem Herrn und dann uns, durch den Willen Gottes. Und das ist jetzt eine der zentralsten Lehre über Hingabe. Das sagt die Bibel ganz klar, der normale Gläubige gibt sich zuerst am Herr Jesus hin. Als Glied der Braut gebe ich mich am Bräutigam hin. Das heißt, es ist eine bewusste Hingabe an eine Person. Und diese Hingabe an diese Person kann man nur vollziehen, wenn man mit dieser Person in innigstem Kontakt ist und dann sich ausliefert. Dann, letztendlich, sagt die Bibel, dann bin ich in dem Zustand, dass ich von ihm, dem ich mich hingegeben habe, an die Arbeit geschickt werde. Und das ist Elend dieser Zeit, auch des Reiches Gottes, dass ganz viele Leute fleißig sind, arbeiten, alles tun, aber es geht darum, sind sie gesandt, haben sie sich ihm hingegeben und er hat sie geschickt. Ich sage es jetzt einmal vereinfacht, man merkt es relativ schnell. 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Ich sage es einmal nochmals einfach. Geschwister, ich rede jetzt nicht zu den Ungläubigen. Ihr seid ohne Chance, wenn ihr euch nicht bekehrt. Das muss klar sein. Ich meine jetzt uns Gläubige. Wenn du nicht gesättigt bist. Das hier ist der Vers über Sättigung. Da gehört 2. Korinther 8, Vers 9 und 2. Korinther 9, Vers 8 dazu. Das sind die zwei Verse über Sättigung. Wenn du nicht gesättigt bist von den Gütern Gottes, wenn der Herr Jesus nicht in deinem Herzen brennt, wenn nicht dieses Bräutliche da ist, weißt du, und ich habe festgestellt, dass eine Braut sehr einseitig ist. Die hat eigentlich nichts anderes im Kopf wie den Kerle. Und Bräutigam, der funktioniert, hat auch nichts anderes im Kopf. Und manchmal treibt es ja auch Blüten. Aber wenn das nicht der Fall ist, wenn ich nicht gesättigt bin, wenn ich nicht zu diesem Bräutigam so ein Verhältnis habe, dass mein Herz satt ist, dann werde ich mich nie 100% hingeben können und werde nie mit ihm in dieser Art und Weise zusammenleben können, weil ich ja dauernd einen Mangel habe. Und jetzt habe ich festgestellt, im Lauf der Jahre, bei mir selber und bei Gläubigen, dass die Gläubigen sehr drauf aus sind, ihren Mangel an anderer Stelle dann zu befriedigen. Das heißt, sie versuchen, die Erfüllung an einem anderen Punkt zu kriegen. Ersatzbefriedigung. Und da kommt in der Regel das Elend in das Leben der Gläubigen hinein. Und dann kriegt der Herr Jesus Konkurrenz. Wisst ihr, wie man das nennt? Götze. Einfach Götze. Konkurrenz ist Götze. Kolosser. Kapitel 2, Vers 4 bis 8. Kommen wir zu einem ganz heiklen Punkt. Nochmal 2. Korinther 11, 2. Paulus, Einfalt, Christus gegenüber, Schlichtheit, Einfachheit wird zerstört. Und da sagt er jetzt etwas und das hat mich doch erschüttert. Und zwar, da geht es um die generelle Haltung. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste und Trugschlüsse zu Trugschlüssen verleite. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Jesus Christus oder an Christus. Wie ihr nun Christus, Jesus, den Herrn angenommen habt, so, ausdrücklich so, wandelt in ihm. Und jetzt erklärt er das. Und zwar, wie er sagt, gewurzelt und auch verbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und darin überfließen mit Danksagung. Das heißt, in der gleichen Einfalt, in der gleichen brennenden Art, wie ich der Herr Jesus erlebt habe, als er mich gerettet hat, man nennt das erste Liebe, in dieser Art sagt jetzt Paulus, soll ich wandeln. Was heißt wandeln? Wandeln ist ein altdeutsches Wort, das heißt leben. Ich soll mein Leben so führen, dass ich zu meinem Jesus so ein Verhältnis habe. Mir hat einmal eine Schwester erzählt vom Missionswerk, von der Bruderschaft. Sie hat einen Unfall. Und aus ihrem Herzen ist dann ein gequälter Schrei hervorgeklungen. Und der hat ganz einfach geheißen, Jesus! Und sie hat dann hinterher überlegt, nachdem sie den Namen Jesus angerufen hat, was hat der Fahrer gedacht, der den Unfall mehr oder minder verursacht hat. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn es hart auf hart geht, dann letztendlich muss es passieren, dass das, was in unserem Herzen drin ist, wenn diese bräutliche Gesinnung da ist, dann rufst du nicht, oh, wie schlimm, oder irgend so einen Ausruf, sondern dann rufst du nach dem, mit dem du so zusammenlebst. Es gibt Geschichte in Matthäus 9, 28 und 29. Als er nun ins Haus kam, traten die Blinden zu ihm. Das ist die Geschichte von zwei Blinden. Und Jesus fragte sie, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sprachen zu ihm, ja, Herr. Da rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Ist euch das klar? Es geschieht nach unserem Glauben. Wir haben ganz viel ein anstudierter, theoretischer Glaube. Aber wir haben ganz viel keinen brennenden, bräutlichen Glauben. Ein Glaube, der einfach glaubt, dass die Person das tut. Also ich möchte nochmal, ich habe es heute Morgen beim Brotbrecher gesagt, da in Nürtingen habe ich ein paar Geschichten erzählt. Ich studiere gerade Biografie vom Watchman Nee, und da kommt, der Watchman Nee ist hier Nebensache in dem Buch, habe ich jetzt festgestellt. Sondern das ist eine ledige Missionarin und die hat mich so erschüttert, wie mich noch nie ein Mensch, glaube ich, oder ganz selten, ich kenne es von früher, wo es ähnlich passiert ist, erschüttert hat. Watchman Nee beschreibt zum Beispiel und sagt, diese Frau hat ihr eifältiges, bräutliches Verhältnis zum Herr Jesus. Und zwar, die ist hingegangen, ihre Silvesternacht, 1925, und der Watchman Nee hat das mitbekommen, der hat das gehört, das sind immer die jungen Brüder zu der Schwester hin, und die hat nur aus Glaube geklebt, wie ein Georg Müller, wie ein Hatzentäler. Und die ist dann hingegangen und hat gebetet, und er hat das Gebet aufgeschrieben. Wenn du das Gebet liest, haut es dich um. Wisst ihr, was die sagt? Die hat gesagt, Herr Jesus, es ist der 31.12.1925 und du bist immer noch nicht gekommen. Warum kommst du nicht? Der Tag geht gar vorbei und ein neues Jahr kommt. Warum kommst du nicht? Ich habe eine Bitte an dich. Komme heute. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie theologisch falsch, würdet viele sagen. Wie geistlich richtig. Da hat was gebrannt. Sie hat geglaubt, dass er es tut. Sie hat zum Beispiel einmal ein Problem gehabt, dass sie... Der hat nur aus Glauben gelebt, hat sich von den Missionsgesellschaften getrennt, hat sich taufen lassen, ist also wirklich hier auch still. Der hat keine Schau gemacht. Von der hat man fast nichts gewusst. Das wussten nur ein paar zentrale Leute. Und das sind die wichtigen Leute in China gewesen. Die sind geprägt worden durch die Frau. Die ist nochmal hingegangen und hat gebetet. Sagt, Herr, meine kleine Wohnung oder Hütte, die ist so klein. Ich brauche Platz zum Evangelisieren. Die hat hat eine gute Frauenarbeit zum Beispiel auch gehabt. Ich brauche Platz, um dem Reich Gottes zu dienen. Dann hat sie gebetet, wie ein kleines Kind. Sagt, Herr, gib mir ein Haus mit 10 Zimmern. Und das war unerschwinglich. Und dann kam die Gebetserhörung. Der Watchman Nee, der beschreibt das. Und der ist völlig, das merkst du, der ist geschockt von dem. Ganz kurze Zeit drauf bietet man dieser Frau gegen eine ganz geringe Miete, also sehr günstig, sehr billig, eine geschlossene Gewerbeschule an. Und wisst ihr, wie viel die Zimmer hatte? Nö, 20. Das ist das, was die Bibel sagt, über Bitte und Verstehe. 20 hatte die. Das ist unfassbar, wenn du sowas siehst. Und da siehst du, was ein bräutliches Herz tut. Und ich denke, es ist einfach für uns wichtig, dass wenn wir glauben, so wie Matthäus 9 es sagt, dann passiert etwas. Es passiert ganz viel nicht, weil wir nicht glauben. Und richtig glauben kann man bloß, wenn man bräutlich am Jesus gegenübersteht, das ist eine Person, die lebt. Der erste Gedanke, wenn ich die Augen aufschlage, der Herr Jesus. Wisst ihr, er ist unsichtbar, aber er ist gegenwärtig. Er ist da, da ist ein Herz da, das für ihn schlägt. Und ich weiß ja, wie das geht, wenn der Alltagskampf kommt, wenn die Sorge, die Probleme kommen, dann kommt es zu der Praxis, die ich ja glaube, dass sie falsch ist, dass man nämlich managermäßig alles angeht. 2. Korinther 4,16 sagt, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Das heißt, ich brauche dauernde Erneuerung, ich brauche dauernd ein Verhältnis zu meinem Jesus, ich brauche dauernd dieses brennende Herz, wenn ich das nicht habe. Wisst ihr, es nützt nichts, dass man die Leute anschießt. Ich will es heute Morgen nur beschreiben. Und dann siehst du, wenn das da ist, dann passiert etwas. Dann passiert plötzlich etwas. Ich weiß nicht, ob es euch geht wie mir, wenn du das schon hattest und du triffst neu auf diese Dinge, dann bist du innerlich zerknirscht, wenn du merkst, das Wichtigste hat mir der Teufel gestohlen. Und wenn die Erneuerung nicht geschieht, dann passiert Matthäus 9, Vers 17. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander erhalten. Unser neuer Wein ist der Heilige Geist, den der Herr in uns gegeben hat. Wenn aber keine Erneuerung geschieht, nicht dauernd diese bräutliche Haltung immer Jesus gegenüber geschieht, dann passiert Folgendes. Dann sind die ganzen Wirkungen des Heiligen Geistes, die da sind, die geht ins Leere. Da passiert nichts, weil mein Herz nicht reagieren kann. Und dann ist alles da und trotzdem funktioniert gar nichts. Was meint die Bibel? Hebräer 10, 25, wir haben es ja studiert beim Hebräerbrief. Und es gibt im Urtext gibt es ein paar ganz, ich sag's mal so, erstaunliche Aussagen. Das sagt die Bibel zum Beispiel, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Das kann man so übersetzen. Da steht im Griechischen Episynagoge. So, was heißt unser Hinaufversammeln? Er meint hier nicht, der Schreiber vom Hebräerbrief setzt viel vorher an. Er sagt nicht, wenn du gehst und dich vor der Gemeinde verabschiedest, das tun ja nur ein paar, die noch Randstand haben, manche bleiben dann einfach weg. Wenn du abhaust, dann ist sowieso schon alles kaputt gegangen. Sondern er sagt was ganz anderes. Er sagt hier, lass unser eigenes Hinaufversammeln. Die Herzen gemeinsam zum Jesus zu erheben, dieses mit Jesus wie Bräutigam mit der Braut zusammenzuleben, lass uns das nicht verlassen. Der Tag neigt sich dem Ende gegenüber. Die Schwärze der Finsternis, der Mitternacht, wo dann der Antichrist und der Teufel auf dieser Erde ihr Spiel treiben, wird immer dichter. Das heißt, lass uns das hinaufversammeln, nicht versäumen. Wisst ihr, und dann siehst du, wie der Geist zu der Braut redet. Am Schluss sagt ja die Bibel, der Geist und die Braut reden. Aber bevor die Braut reden kann, muss der Geist zu ihr reden. Wisst ihr, wo er das tut? Offenbarung 2 und 3, die Sendschreiben. Und die Sendschreiben sind ein Musterbeispiel, wie der Teufel Gemeinde und Gläubige unterläuft, dass sie nicht mehr bräutliche Gesinnung haben. Und so ist wichtig, dass der Geist zu uns redet. Natürlich auch, dass wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, ist Garant für die Gemeinschaft. Und ich möchte jetzt heute Morgen etwas tun. Betrachte das, was ich jetzt hier gesagt habe, nur als Basis, als Einleitung. Das ist Basis. Um das geht's, um die bräutliche Gesinnung. Ich möchte einfach da mal miteinander einmal das Hohelied ansehen. Ich bin tief überzeugt, das Hohelied heißt ja nicht Hohelied, sondern heißt im Hebräischen das Lied der Lieder. Und der Hebräer hat so eine Steigerung. Zum Beispiel, er sagt nicht auch das Allerheiligste. Das steht in der Bibel immer das Heiligtum der Heiligsten. Also das ist immer das Heiligtum, Heiligtum, das Allerheiligste. Wenn das verdoppelt, ist immer das Allerentscheidendste. Und damit ist das Lied, das zentrale Lied, die Herzensstellung Jesus gegenüber. Und die Ausleger sind sich einig, dass hier außer das, was Salomo seiner ersten Frau wohl gegenüber beschreibt, bildlich in der Schattenbildlichkeit das Verhältnis einer bräutlichen Glaubensseele dem Herrn Jesus gegenüber dargestellt ist. Wie stellt sich ein Gläubiger auf dem Herrn Jesus gegenüber? Lass uns das einmal ohne Spitzfindigkeit einfach sachlich ansehen, was für erstaunliches Dinge hier die Bibel sagt. Und nochmals, er ist der Bräutigam. Ich gehöre zu der Brautgemeinde. Paulus will, dass ich in Einfalt, in Schlichtheit, um die Schlichtheit, die jetzt kommt, um die geht's mir, dass die bei uns da ist. Er sagt hier in Vers 2, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Was ist der Mund des Bräutigams? Das ist das Wort Gottes. Und jemand, der bräutliche Gesinnung hat, der hat Sehnsucht nach dem Wort Gottes. Als die Margret Barber starb, hat sie im Watchman nie ihre Bibel vermacht. Und es war dann keine Luxusausgabe, sondern es wird beschrieben, dass ein vollkommen zerflattertes und zerlesenes Exemplar war. Und da standen ein paar erschütternde Dinge drin. Unter anderem, gib mir völlige, absolute Selbsterkenntnis über mich. Lass mich in keinem Millimeter, ich sage es in meinen Worten, in der Illusion sein, sondern lass mich wirklich den Blick tun, wie du mich siehst. Das heißt, demaskiere mich, also völlige Hingabe. Dann sagt sie, ich will nichts für mich, nicht, hat sie überall reingeschrieben in die Bibel, ich will nichts für mich, ich will alles für dich.
Ich sage, das ist die Brautseele.
Alles für dich. Man hat eine Sehnsucht nach dem Wort Gottes, dass er zu mir redet. Man liest und macht stille Zeit, nicht wegen Wissen, sondern um ihm zu begegnen, dass das Herz weiter brennt. Und wenn du das jetzt einmal siehst, das Hohelied, an dem kannst du messen, wie weit du als Gläubiger in dieser bräutlichen Liebe brennst oder nicht. Das ist relativ einfach. Er sagt, deine Liebe ist besser als Wein. Das, was ich hier vom Herr Jesus auf Fürsorge, auch in der Gemeinschaft mit ihm kriege, sagt er, ist besser als Wein. Wisst ihr, was Wein in der Bibel ist? Das ist ein Betäubungsmittel. Man sagt, wenn jemand betrübten Herzens ist, gib ihm Wein. Also er sagt, selbst die ganze Ersatzbefriedigung, die Narkotika, die ich nehme, um hier mein Frust, mein Mangel zu kompensieren, sagt er, ist gar nichts im Vergleich zu dem, wenn er dich liebt. Wenn du mit ihm in dieser herzlichen Gemeinschaft, in dieser bräutlichen Gemeinschaft, du brauchst den anderen Dreck gar nicht. Vers 3. Lieblich duften deine Salben, dein Name ist wie ausgegossene Salböhr. Darum lieben dich die Jungfrauen. Das ist ja die Braut, die spricht. Sie sagt, lieblich duften deine Salben. Ich übersetze es einmal. Lieblich ist das Wirken deines Heiligen Geistes, der deinen Namen, den Namen Jesus, verherrlicht. Johannes 16, Vers 14. Der Heilige Geist wird Jesus verherrlichen. Darum lieben dich die Jungfrauen. Merkt ihr, was das heißt? Er sagt, mit diesem bräutlichen Herz kann ich die ganze Liebe Jesu Christi wie ein Schwamm aufsaugen, in mich aufnehmen und als Reflexion, so wie es im Johannesbrief steht, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und dass die textkritische Bibel das ihn weglässt, ist mir auch klar. Das heißt, letztendlich, es geht darum, dass seine Beziehung zu mir wiederum Liebe auslöst zu ihm, zu meinem Gott und Vater und zu meinen Geschwistern. Das ist der Normalzustand. Mutter, das ist eine ganz andere Herzensstellung, wie sie normal da ist. Normal ist die Herzensstellung, ich bin frustriert, ich habe mich geärgert, die Gläubigen sind die Schlimmsten und überhaupt. Und als Volk Israel David zurückhält, sagt sie einen erstaunlichen Satz zu ihm. König, Bild auf der Herr Jesus, komm zurück, komma. Du und deine Leute. Wenn man bräutlich ist, hat man immer auch ein bräutliches Verhältnis der anderen Geschwister gegenüber. Das ist eine Folge, eine logische. Der König hat mich in seine Gemächer gebracht. Ja, was sind die Gemächer Jesu Christi? Das ist die Stellung in Christo. Er hat mich in diesen Zustand gebracht, dass ich Glieder seinem Leib bin, dass ich diese Kommunikation, dieser Austausch mit ihm, dieses Bräutliche, problemlos tun kann, weil ich ein Glied am Leib Jesu bin. Ich habe den Heiligen Geist. Wir wollen jauchzen und uns freuen. An dir, nicht an einer Freizeit, nicht an einer Verkündigung, nicht an einer neuen Bibelausgabe, sondern an dir, an einer Person. Merkt ihr, wir haben das Evangelium teilweise versachlicht, auf sachliche Ebene heruntergezogen, anstelle, dass wir die Person in den Mittelpunkt stellen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe draußen ein Blatt ausgelegt, wo ich eine Kurzbiografie von dieser Frau Margret Barber zusammengeschrieben habe. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es hat mich so erschüttert, weil ich da etwas gesehen habe von diesem Bräutlichen, das bei anderen nicht ist. Wisst ihr, ein Sachbuch kann ganz wichtig sein, aber ein geistliches Sachbuch, um Dinge zu unterscheiden, aber es brennt nicht mein Herz an. Aber wenn du bestimmte Begebenheiten liest und auf dieses Bräutliche triffst, auch in Biografie, dann letztendlich brennt dein Herz. Normalerweise müsste es brennen, wenn du die Bibel liest. Und Gott benutzt solche Mittel oft erst, wenn es nicht mehr brennt, wenn du die Bibel liest. Wenn du die Bibel lesen kannst, wie du willst, und passiert nichts. Dann benutzt er auch solche Mittel. Aber es ist ganz wichtig, es ist die Stellung in Christus und wir freuen uns an ihm. Mit Recht haben sie dich lieb. Das ist ein Normalzustand. Und sie sagt jetzt, die ist ja ehrlich, schwarz bin ich, aber lieblich. Und sagt dann, Vers 6, sie wurde zur Hüterin der Weinberge gesetzt, doch meinen eigenen habe ich nicht gehütet. Darf ich deutlich fragen. Als Gläubiger, du musst als Gläubiger einfach hingehen und manchmal vor Gottes klären, habe ich meinen Weinberg, ich kenne das von mir, habe ich andere gehütet, habe ich den Weinberg des Reiches Gottes gehütet, Aber meiner, was ist denn mit meinem? Ist der immer Zustand bräutlicher, kindlicher Liebe dem Herrn Jesus gegenüber, ein brennendes Herz? Oder wird in diesem Weinberg unendlich viel gearbeitet, aber da sind lauter Steine drin, da sind Ranken nicht abgeschnitten. Wenn man nicht zum Bräutigam ging und sich die Ranken abschneiden ließ, Jesaja 18 beschreibt es sehr dramatisch. Das heißt, es geht hier wirklich darum, ob ich, der ich zwar schwarz, aber lieblich bin, das bedeutet, ich habe weiterhin die Sündernatur, das ist überhaupt keine Frage. Ich habe die Sündernatur im Fleisch, aber im Geist bin ich wieder geboren. Und er sagt, schwarz bin ich, aber lieblich. Das heißt, ich habe die Sündernatur, aber das, was vor Gott zählt, versteht ihr? Das ist in mir, in meinem Geist. Wiedergeburt. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gell? Und da sagt er, ich habe nicht gewacht. Mangelnde Wachsamkeit führt oft dazu, dass genau das passiert. Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. 7. Sag mir doch, du, den meine Seele liebt, wo weidest du? Wo hältst du Mittagsrast? Den meine Seele liebt. Seele steht für den Emotionsbereich und für das ganze Leben. Sie sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüt. Und mich interessiert brennend, wo weidest du? Wo bekomme ich Nahrung? Wo bekomme ich Futter? Ich will es nicht vom Mensch, ich will es von dir, Erlöser. Da siehst du eine bräutliche Seele. Und was jetzt für mich interessant ist, Salomo, der Bräutigam, spricht der Herr Jesus, redet dann zu ihr und sagt zu ihr in Vers 8, so geh nun hinaus, und dann nennt sie die Schönste unter den Frauen, da denkt man Epheser 5, 25 und folgende, dass der Jesus eine Gemeinde will, ohne Flecken, ohne Runzeln, und er sagt hier, so geh nun hinaus den Spuren der Schafe nach und weide deine Zicklein. Das heißt, er sagt, geh den Spuren der Schafe nach. Lerne von den anderen Gläubigen. Lerne von denen, die ihr bräutliche Gesinnung haben. Wisst ihr, ich überlege mir das, wo ich das gelesen habe von dieser Frau, da habe ich überlegt, da habe ich gesagt, wie wärst du da vorgegangen? Hättest du das getan? Ich weiß es nicht. Wisst ihr, wenn man ehrlich ist, dann muss man sagen, nee, da war was, was ich nicht habe. Hat auch eine andere Aufgabe gehabt, war ledig und ist als ledige Frau in China gewesen unter einem unendlichen Risiko. Aber es hat funktioniert. Trotz Aufstände, trotz allem. Aber da kannst du den Spuren der Schafe nachgehen. Und dann sagt er, und weide deine Zicklein. Wo? Also tu deinen Dienst im Reich Gottes bei den Wohnungen der Hirten. Wo sind die Wohnungen der Hirten? Das sind die Gemächer des Königs. In Christus. Das heißt, auch der Dienst hat nur so weit Wert, wie er in Christus geschieht. Sobald ich mit dieser bräutlichen Gesinnung dann zu den Menschen gehe. 1 Vers 12 sagt, solange der König an seiner Tafel war, gab meine Narde ihren Duft. Meine Narde, meine Salbung, der Heilige Geist auf und in mir gibt dann diese letztendlich Geruchssegnung. Da wird etwas passiert. Sobald ich in dieser Gemeinschaft mit dem König bin, bin ich wie ein Spiegel. Ich reflektiere das Wirken des Heiligen Geistes. Ich reflektiere diese Salbung nach außen. Das heißt, die Menschen merken das, sie spüren mir das ab. Ich brauche keine Werbung für mich machen, sondern das wird sichtbar, das wird erkannt. Das ist gewaltig, was da steht. Vers 13 heißt es dann, mein Geliebter ist mir ein Myrtenbüschel, das zwischen meinen Brüsten ruht. Das sagt die Sulamit wieder. Das heißt, es gibt dann eine Intimität zwischen Herrn Jesus und mir. Und die Bibel vergleicht das nicht umsonst mit einer Ehe, die ein Dritter auch zuerst mal gar nichts angeht. Mit dem gehen wir nicht hausieren. Das ist eine Sache zwischen mir und Herrn Jesus. Da kommt es zu einer ganz tiefen, gründlichen Beziehung. Und in Vers 15 sagt dann wieder Salomo, also in dem Fall der Bräutigam, siehe, du bist schön, meine Freuden, siehe, du bist schön, deine Augen sind wie Tauben. Das Auge ist des Leibes Leuchte, Taube ist das Wirken des Heiligen Geistes. Das heißt, dann bist du innerlich im Licht. Und er sagt, dann wird dein Auge auch das ausstrahlen. Und das ist das, was der König schön findet. Wann hast du das letzte Mal der Herr Jesus gefragt, wie findest du mich? Wisst ihr, dass das ein ganz gefährliches Gebet ist? Hier haben wir eine Kollegin gehabt. Sie hat das Falsche losgezogen, aber sie hat, wenn sie sich bekehrt hätte, wäre es vielleicht besser geworden. Sie war so eitel, sie hatte Haare bis in die Kniekehle runter, ganz glatte. Dann ist sie mal hinter den Tresor gegangen oder im toten Winkel beim Tresor, wo man sie nicht gesehen hat. Dann hat sie einen riesen Kamm gehabt, den hat sie einmal durchgezogen. Es war faszinierend zu sehen, wie sie das gemacht hat. Die hat eine echte Technik gehabt. Ich habe mir überlegt, wie geht das? Die muss irgendwie auch lange Arme gehabt haben, weil die hat bis zum Schluss hat sie ihre Dinger durchbürstet. Ich habe sie mal erwischt, wo sie ihrem Freund begegnet ist. Wisst ihr, was die ihn gefragt hat? Bin ich schön? Gut, der gleiche Freund hat einmal später gesagt, wenn ich jede heirate, aber die nicht. Und genau das hat er gemacht, er hat sie sitzen lassen, ziemlich brutal. Und sie ist heute noch ledig. Vielleicht 2 Jahre jünger wie ich, ich habe sie im Zug wieder getroffen und es ist ein Bild des Jammers. Wisst ihr, so verrückt das bei der Frau war, aber um Jesus gegenüber, dann sagt, Herr, ist das was, bin ich für dich so, dass du Freude an meinen Augen hast? So Freude an meiner Ausstrahlung hast, Freude an meinem Sein, Freude an meinem Tun, Freude an meiner Haltung, Freude an dieser Gemeinschaft. 16, redet wieder Sulamit, siehe, du bist schön, mein Geliebter, und so lieblich, ja, unser Lager ist grün. Lager ist dort, wo man zur Ruhe kommt, die Ruhe in Christus. Dann findest du plötzlich aber im Bibellesen der Herr Jesus wunderbar. Dann hast du kein anderes Thema mehr, das dein Herz umtreibt. Kapitel 2, Vers 2. Wie eine Lilie unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Töchtern. So sieht der Herr Jesus die Gemeinde. Dornen sind der Fluch. Lilie, Vers 16. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. Lilie ist der Gläubige und da unter den Lilien ist die Gegenwart Jesu. Aber die Gegenwart Jesu ist nur so stark da, ihre Gemeinde und im Leben insofern die Einzelnen, das kann man nicht organisieren, sich dem Herr Jesus hingeben in bräutlicher Hingabe, in bräutlicher Liebe, dieses brennende Herz für den Herr Jesus haben. Man hat diese Dinge nicht mehr gepredigt, die haben das auch überlegt. Warum denn? Aus einem ganz einfachen Grund. Der Teufel schwingt eine Keule und sagt, das ist seelisch, das ist schwärmerisch. Stimmt nicht. Lehrt die Bibel nicht? Die Bibel sagt, wenn man es in falscher Weise tut oder übertreibt, dann ist es seelisch. Aber dass man ihn von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte, von seinem ganzen Sein vollkommen bräutlich liebt, das sagt der Paulus, das ist der Wille Gottes. Und dann sagt Sulamit wieder, sie antwortet ja dann, in seinem Schatten saß ich gern. Ist dir der Herr Jesus so wichtig und mir? Ich muss mich das selber fragen, dass du sogar mit seinem Schatten zufrieden bist. Dass schon der Schatten allein, nur die Umrisse für dich ein Ort größter innerer Zufriedenheit sind. Und seine Frucht war meinem Gaumen süß. Ist es für dich schön? Friede, Freude, Geduld, Langmut, Freundlichkeit, Enthaltsamkeit, diese ganze Früchte des Geistes, ist das für dich, ich habe es jetzt interpretiert, einfach das zu haben, ist das schön für dich? Ist das wie ein Festschmaus? Oder hast du dir nie überlegt, dass du das brauchst? Manchmal erwische ich mich, wenn ich solche Dinge erkenne, dass ich gar nicht dran gedacht habe, dass ich es gar nicht verstanden habe. Kapitel 2, Vers 4 und 5. Er führte mich ins Weinhaus. Wein wird da als Desinfektion benutzt. Er führt mich in einen Zustand und die Liebe ist sein Banner über mir in ein Haus, wo er auch Dinge an mir ändert. Und sie sagt dann als Folge davon, Vers 5, Ende, denn ich bin krank vor Liebe. Merkt den Unterschied, da war kein Hader, keine Unzufriedenheit, sondern das Wirken Jesu. Lässt mal in Ruhe Jesaja 18, die Beschneidung, die geschehen muss bei jedem Gläubigen, wo man die Ranke abschneiden muss. Sie sagt praktisch, das hat bei mir bewirkt, dass ich ihn noch mehr liebe. Und jetzt kommt etwas ganz Furchtbares, Hohelied 2, Vers 7. Erregt und erweckt nicht die Liebe, bis es ihr gefällt. Geschwister, man kann es nicht machen. Man kann es nicht organisieren. Man kann es nicht manipulieren. Manche haben den Wahn, dass wenn sie irgendeine Ausbildung machen, geistlich, das dann kommt. Das kommt nur aus der persönlichen Beziehung. Watchman Nee war einer der intelligentesten Menschen, von denen ich je gelesen habe. Er war so intelligent, er war in der Industrie, wäre ein Wirtschaftsboss geworden. In der Industrie seines Bruders, dort ist er in die Falle gegangen. Ich denke, es war der Bruder oder der Vetter, auf jeden Fall von einem Verwandten. Er war einer der intelligentesten, auch geistlich. Die Raven-Brüder haben gesagt, es ist unendlich schön, so viele Brüder zu haben, die dem Herrn dienen, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte. Und da kam das Komma. Aber einer ragt heraus, Watchman Nee. Und dann hat ihn Gott die Lektion gelernt, was bräutlich ist. Die Frauen, denen er auch Dienste getan hat, die Männer konnten lesen und schreiben, aber die Frauen in der Regel nicht. Oder wenn nur stotternd und fast gar nicht. Und da hat er einen Schock bekommen und war völlig erschüttert, dass er festgestellt hat, diese Frauen, die nicht einmal annähernd das Niveau hatten wie er, und er hatte so ein hohes Niveau, seine Mutter, seine eigene Mutter, Evangelistin, das war damals zu der Zeit so üblich, eine ganz harte Frau, die war noch ein Kaliber, so Frau habe ich nicht oft erlebt. Diese Frau geht hin und sagt, mein Sohn predigt so tief, dass ich es nicht verstehe. Und dann sagt sie, wahrscheinlich mit einem Lächeln, so kommt es wenigstens rüber, sagt sie, aber ich schäme mich, ihn danach zu fragen. Sie hat sich geniert. Dann sagt sie einen dritten Satz, aber wenn ich das Leben von den jungen Leuten damals ansehe, dann bin ich erschüttert. Das ist das Bräutliche. Da geht es nicht ums Intellektuelle oder ums Niveau, sondern da geht es ganz einfach darum, in einer gewissen Beziehung zu leben, die dann eine ungeheure Wirkung hat. Und das kann jemand sein, der nicht so gut ausgebildet ist. Das kann jemand sein, der nicht so gut biblisch alles weiß. Das sind oft die Leute, die viel einfältiger mit dem Herrn Jesus zusammenleben. Und ich denke, hier beginnt letztlich der Kampf. Ich kann es nicht manipulieren. Du kannst es auch nicht manipulieren, weder durch Schulung, du kannst es auch nicht manipulieren, wenn du 10 Doktortitel der Theologie hast, das nützt dir nichts. Du kannst auch nicht manipulieren, letztendlich durch Fasten, durch Beten, du kannst tun, was du willst. Das ist eine Frage der Herzensstellung. Du musst ihm gegenüber die richtige Herzensstellung als Gläubiger haben, dann kommt das automatisch. Und wenn du das dann siehst, also zu Deutsch, keine Tricks, keine Methode, sondern einfach einfältig. Und in Vers 10 heißt dann, mein Geliebter beginnt und spricht zu mir und dann ruft er sie und sagt, mach dich auf, Freundin, komm her. Und das ist das, was der Herr ja immer wieder tut. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer mühselig und beladen ist, der komme. Er ruft ja, bloß wir müssen kommen. Und ihn suche in dieser bräutlichen Sache, weil der Zerstörer nicht schläft. In Vers 15 von Kapitel 2 steht ganz klar, fangt uns die kleinen Füchse, denn die kleinen Füchse machen den Weinberg kaputt. Der Teufel schickt dir kleine Füchse, kleine Sorgen, Dinge, die dich umtreiben und der zernagt es dann letztendlich dein geistliches Leben. Bist du bräutlich, ist dir das egal. Wie hältst du es aus? Bei der Margaret Barber wird beschrieben, als sie starb, hatte sie nicht einmal, also so gut wie kein Pfennig mehr. Der hat so gelebt, dass sie in der Gegenwart Jesu gelebt hat, rein aus Glauben. Und der Watchman Nee schreibt dann an und sagt, ich habe oft mitbekommen, dass ich nur noch einen Dollar hatte. Aber immer wenn der Dollar weg war, kam Geld. Immer im entscheidenden Punkt war sie versorgt. Bräutliche Seele. Sie hat nicht glauben können, dass ihr Herr das nicht tut. Ja, und dann 16, das ist dann ganz wichtig, mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. Das heißt, dann hast du Freude, ein Gotteskind zu sein. Freude, dass du einen Bräutigam hast. Freude, dass du jemanden hast, der dein Herz einnimmt. Vers Kapitel 3, 1. Auf meinem Lager in den Nächten suchte ich den, meine Seele liebt. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Wisst ihr, was schlimmer ist, wie ihn nicht zu finden? Gar nicht zu merken, dass er weg ist. Gar nicht zu merken, dass der Bräutigam nicht mehr an der Tafel sitzt, sondern nicht da ist. Wenn man das gar nicht mehr merkt, ja, was ist das für eine Braut? Wenn ich eine Braut frage, was macht dein Bräutigam? Und sie sagen, keine Ahnung. Und ich sage, du willst doch den heiraten. Ha, ja. Das ist schon mal ein Kunde bei mir gewesen, einer meiner Azubis, der war ein bisschen einfältig. Der hat dann den Mann gefragt, ja was, wieso kommen Sie für diese Dame da? Dann hat er eine Antwort gegeben, also ich war perplex. Der hat relativ genauso wurschtig, hat er gesagt, bei mir im Bankschalter drin, ich habe die geheiratet. Da war nicht der strahlende Blick, da war nicht die Pressatmung. Ich habe die geheiratet. So sind viele Gläubige. Wisst ihr, und im Hohelied siehst du, da ist was ganz Feines, man merkt es oft nicht. Und dann sagt sie was. 3:2. Ich will den Sucher, den meine Seele liebt. Ich will nicht den Sucher, der mir Recht gibt. Ich will nicht den Sucher, der mir Einfluss verleiht. Ich will nicht den Sucher, der tut, was ich will. So ist der Mensch. Sondern den meine Seele liebt. Sie sehnt sich nach dem Bräutlicher und will ihn haben. Und sagt dann in Vers 4, da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn fest und ließ ihn nicht mehr los. Das ist die Haltung eines wahren Gläubigen. Sobald ich dann wieder dieses Bräutliche habe, lasse ich es nicht mehr los. Ich will das. Das ist das, wo die Seele zur Ruhe kommt. Absolut zur Ruhe kommt. Kapitel 4, Vers 7, lass mich springen. Dann sagt er, nachdem das klar ist, dann sagt der Bräutigam, der Herr Jesus, zu seiner Braut, zu diesem Gläubigen: Schön bist du, meine Freundin, in allem, kein Makel ist an dir. Ich habe da jedes Mal in meiner Bibel Epheser 5, 25 und folgende dahinter geschrieben. Gell? Am Schluss denkst du ja, das weißt du auch, aber ist vielleicht gut, man schreibt es rein, aber dauernd sieht, das ist das, was er will, das ist diese Haltung. Und in Vers 12 von Kapitel 4 sagt er, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, man darf das nicht unterschätzen, ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut, ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Im Außerverhältnis die Absonderung, aber im Innenverhältnis exklusiv. Ich habe nur eine Leidenschaft. Und die heißt mein Bräutigam. Die heißt der Herr Jesus. Ich weiß nicht, geht es euch aus? Und mir ist so gegangen, dass ich festgestellt habe, wenn ich geistlich für die Leute geärgert werde oder mich irgendwo in was reinbegeben habe, wo der Frust aufkommt, dann kommen plötzlich meine alten Veranlagungen, meine alten Hobbys, meine alten Interessen kommen plötzlich hoch. Und es ist vom Teufel dann relativ einfach, mir etwas hinzuschieben, um mich abzulenken. Und als Folge davor wird mein Herz noch weniger brennend. Als Folge davor ist noch weniger bräutlich. Und als Folge davor, irgendwann sitze ich da völlig frustriert und weiß, was ist. Was sagt Sulamit, Vers 16 von Kapitel 4? Erwache du Nordwind und komm du Südwind, durchwehe meinen Garten. Das heißt, lass der Heilige Geist wirken. Das sein Balsam Träufle. Das heißt, sie will, dass der Heilige Geist wieder den Zustand herstellt. Und jetzt sagt sie, mein Geliebter, komme in seinen Garten und esse seine herrliche Frucht. Sie will, dass der Jesus wieder in ihrem Herz das Zentrum ist und dass sich an diesen Früchten freut. Wir sind viel zu menschenorientiert und viel zu sehr Maschine geworden. Sie sagt sogar in Kapitel 5, Vers 2, ich schlafe, aber mein Herz wacht. Selbst im Schlaf ist das Herz hell wach. Und in Vers 4, da geriet mein Herz in Wallung seinetwegen. Wallung ist ein altdeutsches Wort, wo sagt, es wird erschüttert. Es ist wie eine Woge, wie eine Welle, die hochpeitscht. Plötzlich erschüttert. Und dann sagt sie in Vers 6, ich tat meinem Geliebten auf. Und Folge ist wieder, ich bin krank vor Liebe. Und jetzt sagt sie was in Vers 10, mein Geliebter ist weiß und rot. Da musste ich immer an Jesaja 1, Vers 18, Jesaja 1, Vers 18 denken, das ganz klar sagt, wenn deine Sünder blutrot sind, dann werden sie schneeweiß werden. Der mich weiß gemacht hat, der Reine, der mich Unreine rein gemacht hat. Und dann Vers 14, sein Leib ist ein Kunstwerk von Elfenbein, mit Saphiren übersät. Das ist die Gemeinde, sein Leib. Plötzlich siehst du die Gemeinde als ein strahlendes Gebilde, das diesem Erlöser gehört. Kapitel 7, Vers 11. Ich gehöre meinem Geliebten und sein Verlangen steht nach mir. Plötzlich begreift sie, der Herr will solche Gläubigen. Andere laufen nur krumm, oder? Hohelied 8, Vers 6. Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, sagt Salomo, also der Bräutigam. Denn die Liebe ist stark wie der Tod. Ihre Glut, und er redet davon, dass es eine Flamme des Herrn ist. Und jetzt sagt er was ganz Entscheidendes, Vers 7. Auch große Wasser können die Liebe nicht auslöschen. Die Menschen können das nicht auslöschen. Die Menschen werden versuchen auszulöschen. Können sie nicht. Dann bist du auch von Menschen unabhängig und sind dir die Menschen egal. Und dann in Vers 10 sagt sie, ich bin eine Mauer, abgesondert. Meine Brüste sind wie Türme. Das heißt, sie ist hier deutlich sichtbar, eine Frau, sie ist hier deutlich sichtbar, in aller Keuschheit, was hier geschrieben steht, sie ist hier deutlich für andere zu erkennen, eine Braut, die dem Bräutigam gehört. Ist interessant, wenn das klar ist, was sagt denn die Bibel? Da wurde ich in seinen Augen wie eine, die Frieden gefunden hat. Vers 12. Mein eigener Weinberg liegt vor mir. Die 1000 gehören dir, o Salomo, und 200 den Hütern seiner Frucht. Merkt ihr den Unterschied? Alles gehört dir. Und die 200, das ist dann mein Dienst. Aber zuerst einmal sind 800 vollkommen unverbraucht für ihn. Die ganze 1000 gehören ihm und da davor 800 unverbraucht auf ihn gerichtet. Ich bin kein Mathematiker. Aber wenn das so ist, wisst ihr, was das dann heißt? 4:1. Viermal mehr Zeit aufzuwenden, diese bräutliche Gemeinschaft mit dem Herr Jesus zu haben, als zu arbeiten im Reich Gottes. Tiefste, innigste, brennendste Gemeinschaft. Und dann sagt Salomo, die du in den Gärten wohnst, die du in der richtigen Haltung bist, die du eine Braut bist, die Gefährten lauschen deiner Stimme. Wenn eine Brautzähle redet, dann höre die Leute zu. Wenn jemand redet, der kein Brautzähle ist, dann höre die Leute nicht zu. Wisst ihr, ich bin auch so ein Type. Ich gucke mir die Leute immer an und ich gucke, ob sie konsequent sind in ihrem Leben, ob sie das tun, was sie sagen. Wenn ich das merke, dass es gut ist, der Einheit, dann bin ich bereit zuzuhören. Und so sind die Leute. Wenn die sehen, dass du wirklich ein brennendes Herz zum Herr Jesus ist, dann sind sie bereit, dir zuzuhören. Wir schließen den Kreis. 2. Korinther 11, Vers 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, mit göttlicher Eifersucht. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Es ist völlig richtig, sich ums Außerverhältnis der Gemeinde zu kümmern, sich abzusondern, auch evangelistisch nach vorne zu gehen. Das ist alles richtig, das ist Außerverhältnis. Es ist auch völlig richtig im Innerverhältnis, die Ämter der Gemeinde, die Struktur der Gemeinde, die Organisation, auch die Gnadegabe der einzelnen Gläubigen, das alles zu pflegen, das ist alles wichtig. Aber über allem muss das sein, was Paulus hier sagt, die keusche Jungfrau, das brennende Herz dem Herr Jesus gegenüber, so sind die zwei Teile, die vorher kommen, nichts. Die sind sinnlos. Die verpuffet. Wenn ich alles habe, aber die Liebe nicht, bin ich wie ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Man hört dich dann, aber du hast keine Wirkung. Wisst ihr noch, was der Mensch sich sehnt? Er sehnt sich nach einem Bräutigam. Er sehnt sich nach einem Hirte. Er sehnt sich jeder. Die Ewigkeit ist uns ins Herz gelegt. Er sehnt sich danach, dass ihn jemand hütet. Dass ihn jemand letztendlich im tiefsten Inneren versorgt. Aber wenn das jemand begreift und das von ganzem Herzen will und dem Herr diesen Platz im Herzen einräumt, wisst ihr, was dann passiert? Dann glaubt er wirklich. Dann passiert etwas. Dann werden die Gebete erhört. Und wenn die Gebete nicht erhört werden, dann kann ich ertragen, was der Herr mit mir tut. Wie es im Psalm geschrieben steht, ich kann die Änderungen ertragen, die der Herr in seiner Weisheit beschlossen hat. Dann bist du in der Lage, alles zu durchleben, alles auszuhalten, dann funktionierst du als Gläubiger. Wisst ihr, und ich habe jetzt eine Seite aus der Kirchengeschichte ein bisschen beleuchtet heute. Ich könnte es auch aus anderen Epochen genau dasselbe mit anderen Personen, Männer wie Frauen, berichten. Und die ganz einfache Frage ist, bin ich bereit, als Gläubiger, ich selber, zu akzeptieren, dass es göttlicher Wille ist, dass ich eine keusche, brennende Jungfrau bin, die ihrem Bräutigam gegenübersteht, mit diesem brennenden Herzen. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir einfach. Du bist unser Herr, du bist unser König, du bist unser Erlöser, du bist unser Retter, aber du bist auch unser Bräutigam. Du bist der, den unsere Seele liebt. Den meine Seele liebt, der allein das in uns bewirken kann, dass unsere Herzen, unsere Seele völlig zur Ruhe kommen, dass wir brennend sind, wie es bei den Emmaus-Jüngern geschah, dass wenn du uns die Schrift öffnest, dass dann unsere Herzen beginnen zu brennen. Gib uns einfach Gnade, zu dieser Haltung der Brautsäle zurückzukehren und uns nicht vom falschen Jesusbild, das ein ganz anderer Jesus meint, vom falschen Evangelium, das sich um andere Dinge dreht, auch wirklich vom falschen Geisteswirken verrückt machen zu lassen, abspenstig machen zu lassen, uns verderbt werden lassen durch das, sondern lass uns einfältig das erleben, auch in dem Sinne, wie es die Jünger in Matthäus 17 erlebt haben. Sie sahen da nichts als Jesus allein. Amen.